Danke vielmals für die schönen Lieder. Da ist der Text schon schön eingesungen worden. Wir wollen miteinander anfangen mit dem ersten Korintherbrief. Und wir werden davon die ersten 10 Vers vorab lesen und noch ein paar Folien noch einblenden. 1. Korinther 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die in euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Der Apostel Paulus ist ja zweimal auf der zweiten und auf der dritten Missionsreise. Ist er in Korinth gewesen. Bei der zweiten Missionsreise hat er die Gemeinde gegründet und bei der dritten ist er nachher nochmal vorbeigekommen. Wir haben... Gehst du noch weiter? Das ist das antike Korinth, wie es heute, wenn man es besuchen kann, anschauen. Die nächste Folie. Korinth war die grösste Stadt von Griechenland. Es war die zweitgrösste Stadt des Römischen Reich. Es war von einer 10 Kilometer langen Mauer umgeben und hatte ungefähr 4 Quadratkilometer Fläche. Zur Zeit von Paulus nimmt man an, dass ungefähr 200'000 Personen dort gelebt haben, oder 250'000. Jetzt die Zahlen gehen bis auf gegen Millionen hoch. Und dann müssen wir uns einfach wissen, dass bei der Geschichtsschreibung die Sklaven nicht gezählt worden sind. Und man nimmt an, dass von jedem Bürger in Korinth der 2 Sklaven gehabt. Da hätten wir bereits mit 200, hätten wir 600'000 oder 750'000, wenn ich 250'000 nehme. Und das war einfach damals so üblich gewesen. Und von dem her gesehen sind die Zahlen immer relativ, die so geschrieben sind. Die nächste Folie. Korinth hatte einen langen Kanal und der ist auf dem Landweg, sind die Schiffe durch den Kanal gezogen worden, ist also eine Handelsstadt gewesen, die 6,3 Kilometer lang. Die nächste Folie noch. Jetzt, das ist von der zweiten Missionsreise vom Apostel Paulus, da habe ich nur als Randnotiz unten durch noch eingefügt, wie viel dass er ungefähr zu Fuß zurückgelegt hat und wie viel auf dem Schiff. Dass wir uns das einfach bewusst sind, was er auf sich genommen hat, weil es in diesem Kapitel dann auch noch ums Kreuz geht. Und das ist einfach die Frage für mich immer wieder, wie bereit bin ich, auch ein Kreuz auf mich zu nehmen, allenfalls ein Opfer zu bringen für den Dienst von Gott. Das war beim Paulus sehr gross gewesen. Also 2'500 Kilometer hat er zu Fuß zurückgelegt. Die nächste Folie noch. Jetzt die dritte Missionsreise ist in der Apostelgeschichte 18, 23 bis 21, 17. Auch da wieder 2'120 Kilometer ungefähr zu Fuß zurückgelegt worden. Noch die letzten 2 Folien. Da sehen wir, was dort geboten worden ist. Es hat Kunstschulen gegeben, Rednerschulen, philosophische Schulen. Auch der Sport hat sehr eine grosse Rolle gespielt. Und bei den Redner- und philosophischen Schulen ist Korinther, die haben da Wettbewerb gemacht. Und jetzt ist der Paulus, schreibt er an die einen Brief, und er ist dort gewesen, zweimal. Und wenn wir sonst die Briefe lesen, was über ihn geschrieben worden ist, haben sie geschrieben über ihn, im Schreiben sei er sehr scharf und stark gewesen, aber im Reden nicht. Also ihm ist nie darum gegangen, bei diesen Rednerschulen oder bei diesen philosophischen Schulen irgendwie vorne nie zu kommen, sondern er wollte das Evangelium weiterbringen. Das war sein Herzanliegen gewesen. Noch die nächste. Korinth hat zahlreiche Tempel gehabt, verschiedene Religionen. Und da sehen wir etwas von der Moral, die noch kommt. Ungefähr 1000 Priesterinnen, die dort gewohnt haben, die aber auch ihre Körper hingegeben haben, der Liebesgöttin und auch für sexuelle Praktiken und so weiter. Und dann auch der okkulte Kult, der dort sehr breit getrieben und angewendet worden ist. Und noch die letzte, glaube ich. Ja. Dann einfach, es war eine wachsende Metropole, eine multikulturelle Stadt, pluralistisch, wirtschaftlich aufstrebend und moralisch dekadent. Und wenn wir die Eigenschaften anschauen, müssen wir sagen, das ist ein Spiegel von heute. Von Bern, von Zürich, auch von der Schweiz. Das passt sehr gut rein. Alles aufstrebend, aber innerlich dekadent, innerlich auf dem Abbau. Jetzt, für mich ist interessant, wenn er da den Brief wieder anfängt, ich will 4 Abschnitte machen, so wie es die Ausleger oder Luther und der Schlachter auch jemanden machen, dann wären die ersten 3 Verse Zuschrift und Gruß. Und er tut sich da ganz kurz vorstellen und sagt, ein berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und dann tut er noch seinen Mitbruder erwähnen, der Sosthenes, wo er mit ihm da unterwegs war, oder eben in Ephesus war, wo er den Brief geschrieben hat, ungefähr im Jahr 53 bis 55 ist der erste Korintherbrief geschrieben worden. Und berufen, sagt er, Berufung kommt, wenn wir auf die Stimme Gottes gehört haben, und wir beten viel eigentlich, dass sich auch Junge wieder in einem vollzeitlichen Dienst berufen lassen, dass Gott zu ihnen reden kann und ihnen eine Last aufs Herz legen, dass sie auch so einen Dienst bereit sind zu machen, wie der Apostel Paulus gemacht hat, wo er einfach für den Herr Jesus unterwegs war, für das Evangelium. Und darum gefällt mir da, das Berufen kommt in diesem Kapitel etliche Mal vor, 4 Mal ist es erwähnt. Dann Gemeinde Gottes, es ist für mich interessant, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, und jetzt könnte ich sagen, die in Gümligen ist. Der Ort ist nicht relevant, aber wichtig ist Gemeinde Gottes. Und wir tun oft die Gemeinde als unsere Gemeinde bezeichnen, und dann kommt der Ort auch wieder noch das Gewicht über, weil sie unsere Gemeinde ist und wir in Gümligen sind, und dann ist der Schwerpunkt bereits falsch gesetzt. Gemeinde Gottes, und dann ist der Ort gar nicht so relevant, sagt er, und die in Korinthisch. Und da kann es aber auch dort einige in Basel und in Zürich und an manchen anderen Ort, oder gibt es auch Gemeinde Gottes. Und von dem her gesehen, tut er auch da bereits beim 2. Vers an die Anschrift, tut der Apostel Paulus den Schwerpunkt richtig setzen. Und jetzt tut er schreiben, an wen, dass er einen Brief richtet, und da sagt er, an die berufenen Heiligen. Und jetzt könnte man sagen, ja, wer ist da? Ja, das sind sicher die Ältesten, die zählen dazu, die haben eine gewisse Berufung und vielleicht noch Einzelne da, die viel beten oder ich weiss nicht was. Aber Heilige sind abgesonderte Tätige, die sich einfach rausnehmen lassen aus der Welt, aus Sünde, aus Elend raus und sich auf den Felsen Jesu Christi stellen und nun mit ihm unterwegs sind. Die werden im Neuen Testament nicht mehr als Sünder angesprochen, sondern als Heilige. Und von dem her gesehen, darf jedes, der sich bekehrt hat, der sein Leben Jesus übergeben hat und die Wiedergeburt erlebt hat, darf sich als heilig bezeichnen. Und er fährt nachher weiter und mir gefällt das, wenn er weiterfährt. Und er sagt, all die, die den Namen Jesus anrufen, und jetzt tut er nicht nur an die von Korinth schreiben, sondern an allen Orten. Und da sind wir mit eingebunden in die Heiligen und an die Adresse, wo der Brief also gerichtet ist. Und jetzt im 3. Vers kommt der Gruß, den er schreibt, und der Apostel Paulus tut viel den Gruß so formulieren, mit Gnade und Frieden. Gnade ist mehr der griechische Gruß und Frieden mehr der hebräische Gruß, wie es geschrieben hat, das Shalom. Und beides hat sehr eine tiefe Bedeutung. Also wenn er uns Gnade wünscht, dann meint er, dass wir im Alltag, im Handeln, im Wandeln, so wie es der Martin auch gesagt mit der Heiligung, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Für das braucht es Gnade Gottes, dass wir uns loslösen von all dem, was uns von dem abhalten, was uns der Welt gleichstellen will, und dass wir uns lassen, ihm immer ähnlicher machen. Gnade zum Geduld haben. Wenn er uns nicht gerade den nächsten Schritt zeigt, wenn er uns warten lässt, wir haben gebetet und wir sind am Betten für irgendetwas und wir wollen eine Antwort und es kommt nichts im Moment, dann brauchen wir Gnade zum Warten. Gnade zum Gehen, wenn er uns da schicken will. Gnade, wo er uns den Sieg gibt. Aber auch Gnade, dass wir in jeder Situation von unserem Leben immer wieder den Herr Jesus verherrlichen. Dass das mein Ziel ist. Dass ich nicht irgendwie Selbstverwirklichung suche in meinem Leben, sondern was dient ihm? Was hat jetzt Priorität? Was ist jetzt dran? Und dann im Vers 4, und da beeindruckt er mich, der Apostel Paulus, und ist mir ein immenses Vorbild. Das ist eine Gemeinde, er hat die zweimal besucht, er war zweimal eine Weile da gewesen, und jetzt hat er gehört, dass da gewisse Missstände sind, Spaltungen sich anbahnen und so weiter, einfach manchmal nicht gut läuft. Und ich tue er jetzt den Brief anfangen. Und das beeindruckt mich im Vers 4 und der folgenden, wo er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Hätte ich es auch so formuliert. Vom Naturell her sicher nicht. Das ist nicht meine Schiene. Da wäre ich anders vorgegangen, da hätte ich einmal auf den Tisch geklopft und gesagt, so nicht. So also haben wir das nicht miteinander angeschaut. Das stimmt nicht mehr, es passt nicht mehr. Aber er tut zuerst mit einem Dank. Und dann tut er aber nicht ihren Zustand verdanken. Er sagt nicht, ihr macht es gut und ihr seid okay und wir schauen darüber weg und schwamm darüber, sondern er tut da Gnade Gottes über ihrem Leben rühmen. Euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und jetzt kommt für mich die Superlative. Vers 5, wo er sagt, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. Wenn ich in allem reich gemacht worden bin, habe ich irgendeinen Bereich Mangel? Eigentlich nicht. Das heisst, ich habe in allen Lebensbereichen, in allen Situationen, wo er mich hineinführt, darf ich wissen, ich bin da reich gemacht. Er hilft mir, er führt mich und er zeigt mir den Weg. Also er will da bereits mit diesen Worten, will er den Korinther irgendwie einen Spiegel herheben und sagen, überlegt, was ihr jetzt macht. Überlegt, wie ihr unterwegs seid. Das wäre eigentlich das Ziel Gottes, das wäre der Wille Gottes. Auch wir jetzt in der heutigen Zeit, wir sind durch ihn in allem reich gemacht. Und dann wollen wir nicht überall noch das Defizit haben. Und dann etwa der Spruch, der Blödspruch, den ich öppe höre, ihr müht mich nehmen, wie ich bin jetzt halt einfach so. Da muss ich sagen, so eine Person ist nicht in allem reich gemacht. Die hat irgendwo ein böses Defizit. Und dann müssen wir doch dort auch können helfen oder ihr das können zeigen. Aber das kann nur der Geist Gottes. Wir können nur uns selber ändern. Jemand anderes können wir nicht ändern. Und dann fährt er weiter und sagt, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Und nochmal eine Superlative. So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Können wir das alle unterschreiben? Oder sagen wir, ja, in meinem Leben sieht es jetzt gerade so aus. Dann werden wir still werden. Dann wollen wir vor ihn gehen und sagen, Herr Jesus, hilf mir. Dass ich das unterschreiben kann, es ist dein Wort, es ist eine Aussage von dir über Korinther. Und dann dürfen wir die für uns nehmen. Dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, für ihn ein wohlgefälliges Leben zu führen. Alles geben, was wir brauchen, dass wir das Ziel im Auge behalten. Und dann wollen wir uns aber nicht vom Irdischen, vom Vergänglichen und von all dem ablenken oder aufhalten. Das wäre schade. Haben wir hier den Josef und den Daniel als Vorbild. Ich könnte manches anderes Vorbild nehmen. Auch die das so erleben dürfen. Ein Josef, der ungerechterweise ins Gefängnis gekommen ist durch einen Potiphar, seine Frau. Die hat ihn verleumdet, der ist in die Kiste gekommen. Ab Auge, ab Herz verlochen. In einem fremden Land, an einem fremden Ort. Der hat keinen Referent oder keinen Fürsprecher. Ausser Gott. Und dort steht, dass er ein glücklicher Mann war oder ein Mann, wo ihm Gott alles hat glücken, weil genau das seine Haltung war. Er hat auch an diesem Ort nicht einen Mangel gehabt, weil er gewusst hat, der Jesus ist bei ihm. Und wenn er bei uns ist, wenn er uns führt, wenn wir in seiner Hand sind, haben wir nicht einen Mangel. Und ein Daniel, die grosse Herausforderung, der Nebukadnezar hat einen Traum und spricht das Todesurteil über die, die ihm den Traum nicht auslegen können, von seinen Weisen und von seinen Wahrsagern. Über allen das Todesurteil. Und dann ist der Daniel, hat von Gott Gnade gehabt und das Wissen bekommen, hat ihm das Geschenk, wie es nachher im nächsten Vers steht, dass er das ihm gezeigt hat, was Gott im Sinn hat. Und dann konnte er dem Nebukadnezar sagen, bei den Menschen ist das nicht möglich, deinen Traum auszulegen. Aber bei Gott ist es möglich und er hat ihm gezeigt. Und auch wir, uns hat Gott Zukunft, ein gewisses Zeigen in der Bibel. Was kommt auf dieser Erde? Da können wir nicht sagen, das Beste kommt noch. Im Moment nicht. Später schon, das ist ganz klar. Aber wenn wir die Leute nicht falsch vertrösten, dann kann ich denen mit aller Offenheit, mit aller Direktheit sagen, wir gehen einem totalen Chaos entgegen. Aber wir haben einen Halt, wir haben eine andere Orientierung. Wir wollen uns dort orientieren, wir wollen uns dort versuchen zu heben. Und dann fährt er weiter und zeigt, dass er euch festmachen kann bis ans Ende. Und jetzt kommt wieder eine ganz schöne Aussage, die gibt mir Mut. Dass ihr unverklagbar oder ohne Schuld sind, wenn wir einmal ihm gegenübertreten. Ohne Anklagepunkt. Ist das nicht schön? Das einfach völlig recht gesprochen. Gerecht vor ihm. Gewaltige Aussage. Und so steigt er ein bei dem Brief an Korinther, wo so manchen Mangel drin ist. Er zeigt ihnen ein riesen Vermögen und am Schluss noch den Wunsch, dass ihr unanklagbar seid mit all den Missständen, die ihr jetzt habt. Das gibt uns Mut, auch für unsere Gemeinde, wo wir drin sind. Sehen wir Missstände? Sehen wir Zustände, die nicht stimmen? Fragen, die nicht stimmen? Stehen wir dort still? Oder haben wir auch die Hoffnung, dass er es auch vermag zu machen? Der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Er wird das ein Ziel bringen. Und dann kommen wir zum, oder ich bin schon Weile beim zweiten Punkt, jetzt komme ich dann zum dritten Punkt. Und das ist für mich nochmal wieder interessant und gewaltig, ab dem Vers 10, wo er jetzt wirklich mit der Ermahnung anfängt. Und er sagt euch, ermahne euch aber, ihr Brüder, im Kraftnamen unseres Herrn Jesus, also Jesus Christus und der Herr, die Kombination hat er in diesen 10 Versen 5-mal erwähnt. Und wir sind heute bereits am engen Ort so weit, dass wir Jesus Christus als unser Erlöser immer annehmen. Das ist kein Problem. Aber Jesus Christus als unser Herr, der unser Leben bestimmt, da kommt bereits etwas vom Kreuz rein und dann hören wir auf dort. Dort muss man nicht reinreden und dort muss man auch nicht reinreden. Das wäre schade. Und das ist 5-mal bereits in den ersten 10 Versen, ist Jesus Christus unser oder der Herr bezeichnet. Man könnte das nicht trennen. Wenn wir seine Erlösung, ihn als Erlöser angenommen haben, ist er in unserem Leben und über unserem Leben der Herr und will uns führen. Und jetzt sagt er da, dass bei euch Spaltungen sind. Jetzt könnten wir es noch ein bisschen unterteilen, Spaltungen und Trennungen oder Streitigkeiten, sagt er, und Streitigkeiten wären noch nicht gerade Spaltungen und er will, dass es keine Spaltungen sind, aber Streitigkeiten sind der Anfang von Spaltungen. Wenn Streitigkeiten nicht behandelt werden, wenn das nicht angesprochen wird, gibt es daraus eine Spaltung. Und jetzt spricht er etwas an und das ist für mich wieder interessant, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu. Also das sind Gruppierungen in den Gemeinden, die einen halten zu dem, die anderen halten zu dem und die anderen zu dem und die Besten zu Christus. Das heisst, sie kommen sich so vor. Also wir machen da bei diesen Dings nicht mit, wir gehören zu Christus. Und damit tun sie natürlich sagen, wir sind die einzig Richtigen. Also was wir jetzt sagen da in den Gemeinden, das gilt, weil wir ja zu Christus stehen. Aber es sind Spaltungen, die sich anbahnen. Und da tut er in aller Offenheit und in aller Klarheit tut er das ankreiden. Und jetzt kommt für mich nochmal ein interessanter Punkt. Manchmal kommen wir auch, Markus, hast du gesehen, das Problem dort, oder weißt du um das? Aber ich bin froh, musst meinen Namen nicht brauchen. Ich will nicht, dass rauskommt, dass du das von mir weisst. Dann wird es immer heikel. Wenn man den Namen von dem, was kommt, nicht brauchen darf, dann habe ich irgendwie bunte Hände. Und wenn ich aber den Namen brauchen kann, dann weiss ich, das andere hat das bereits geprüft, sonst käme es nicht zu mir. Und wenn es nicht geprüft ist und zu mir kommt, dann muss ich es eh gerade begraben, dann ist es für nichts. Und wenn es geprüft ist, darf ich doch den Namen auch brauchen. Da kann ich doch sagen, der Martin ist zu mir gekommen und er hat gesagt, dort ist ein Missstand. Und dann hat der Martin das geprüft gehabt und er steht dazu und er kann allenfalls auch helfen, den Missstand zu lösen. Und da tut der Paulus ganz offen sagen, dass er durch Chloe die Informationen bekommen hat von dem Missstand. Und dann tut er das ansprechen. Ich hatte früher einmal einen Präsident gehabt, der hat die Gabe gehabt, der hat es genau so gemacht. Er war nicht der grosse Führer, aber ehrlich. Und er hat immer wieder, wenn ein Problem war, hat er gesagt, der Markus oder der Paul oder der Fritz hat mir gesagt und dann hat er gesagt, was der Punkt ist. Dann hat man sich zweimal überlegt, hat man gesagt, gehe ich etwas sagen, dann muss es sicher sein. Und dann kann es aber auch gelöst werden, dann kann man das Problem angehen. Und der Paulus hat wollen, dass das angegangen wird und darum war er auch transparent gewesen. Nicht, ja, viele haben es gedacht oder viel denken oder meinen, das ist alles so subjektiv, wo man nicht richtig weiss, was schwimmt oder steht. Ich möchte im Vers 16 noch einen Gedanken, ich möchte da einfach punktuell noch ein paar Sachen rausgreifen. Er geht dann auf die Taufe ein, der Paulus, und sagt, er sei froh, dass er nicht viel getauft hat. Und dann sagt er, ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiss ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Er zählt vorher noch etwa zwei auf, die er getauft hat, und sagt, er sei geschickt worden, für das Evangelium zu verbreiten und nicht zum Taufen. Und jetzt, wenn da in der Bibel steht, ich habe auch das Haus des Stephanos getauft, oder in der Evangelie steht auch, dass ein Haus getauft worden ist, und dann tun die einen Kindertaufe dort abstützen und sagen, das sind alle getauft worden. All zusammen Kinder und Kegel sind dort dabei gewesen. Und das ist theologisch nicht haltbar. Wenn man bei so einer biblischen Aussage nachher sich so einen Freipass nimmt in einem Bereich, der nicht mehr stimmt, dann stimmt es nicht. Weil wenn der Paulus das so schreibt, dann sagt er, ich habe schon nur die getauft, die ganz klar das Zeugnis hatten. Er tut mit dem nicht sagen, ich habe das Kleinkind getauft oder das Kind getauft. Einfach, dass wir den Unterschied berücksichtigen, dass wir so Sachen nachher nicht auf einmal abstützen oder reinterpretieren. Und jetzt komme ich für mich eigentlich ein bisschen zum Hauptteil. Das ist ab dem Vers 18, wo das vom Kreuz kommt. Ich werde die Verse noch lesen, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise und wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige? Dieser Weltzeit hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in ihrer Weisheit nicht erkannt hat, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, und den Griechen eine Torheit. Das Wort vom Kreuz. Ist das heute noch aktuell? Wenn du dich nicht bekehrst, wenn dein Leben nicht in der Heiligung ist, wenn du nicht eine klare, kompromisslose Nachfolge hast von Jesus Christus, wirst du das Ziel nicht erreichen. Darf man das so noch sagen? Das ist ein bisschen heikel. Und was macht man dann? Dann tut man dem Kreuz ein bisschen Kanten abfeilen ringsum, dass es recht gut ist zum Tragen. Man macht es ein bisschen leichter. Es sollte nicht mehr allzu lang sein, dass da ist vieles zu langes Kreuz. Ich würde es am liebsten können bei mir in den Rucksack hier tun, dass auch nicht gerade jeder sieht, dass ich das Kreuz dabei habe. Einfach, man tut das Kreuz der Welt heute anpassen. Dann kommt das Evangelium so, du kannst zu Jesus kommen, kannst bleiben, wie du bist. Er hilft dir, er löst deine Probleme, er schaut für dich. Ist das nicht eine schöne Einladung? Das ist doch schön. Du kannst schon im Moment, wo du zu Jesus kommst, in dem Moment noch bleiben, wie du bist. Du kannst kommen, wie du bist. Er hat voraussetzungslos und bedingungslos aus dem Nichts die Erde geschafft. Er hat ins Nichts gerettet und das Ganze ist aus dem Nichts entstanden. Und er hat so die Erde gemacht. Und bei der Bekehrung und Wiedergeburt braucht er von dir und von mir keine Voraussetzung, weder dass wir zu ihm kommen. Dass wir zu ihm kommen. Und dann will er uns aber ändern. Er will nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Und darum ist ja die Aussage, bleib wie du bist, die ist immer ein bisschen heikel, auch wenn die unter Gläubigen passiert. Warum? Weil er will mit uns immer vorwärts gehen. Er will uns weiterführen in der Heiligung. Und wenn ich bleibe, wie ich bin, bin ich irgendwo mal stehen geblieben bei irgendetwas, wo vielleicht mir zum Schaden wird. Darum tue ich gerne unterscheiden zwischen dem alten und einem neuen Kreuz. Das hat der Toser sehr schön gemacht in seinen Auslegungen. Und ich will dann Gedanken zwei von ihm einfach übernehmen. Er sagt, das alte Kreuz ist das, was wir hier haben, wie es geschrieben ist. Schonungslos, vorbehaltslos. Wenn da zur Zeit vom Herr Jesus und er selber ja das Kreuz gedreht hat, es war meistens der Querbalken, gewesen, der obere Balken, wo man nachher angenagelt wurde oder angemacht wurde, wo der Verurteilte selber musste tragen. Der Balken gedreht hat und durchs Dorf durchgelaufen ist, dem sein Leben ist abgeschlossen gewesen. Der gewusst, wenn er am Zielort ankommt, wo er gekreuzigt wird, das ist kompromisslos, brutal ist der Tod, ist die Folge. Also er hat sich von seinen Lieben verabschiedet gehabt, das war nichts mehr irgendwo zu regeln gewesen, das ist alles zusammen ist abgeschlossen gewesen. Das Leben ist gelaufen gewesen. Und heute hat man gerne ein Kreuz, wo man bis zum Schluss mitbestimmen, Kompromiss suchen und Wege suchen. Das ist das neue Kreuz. Das alte Kreuz ist das, was uns hier beschrieben ist. Wo die Bedingungen allein der Herr Jesus sagt. Und wenn er sagt, wer zu ihm will kommen, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das heisst, wenn wir ein Ja haben zum Opfertod vom Herrn Jesus für mein Leben ist Grund verdorben und schuldig gewesen und er hat mich erlöst. Aber jetzt tut er über mein Leben bestimmen und nicht mehr ich. Weil ich bin mit ihm gekreuzigt worden und mein Leben in den Tod gegeben. Und das will man heute nicht mehr. Und darum ist beim neuen Kreuz, und jetzt möchte ich hier zwei, drei Stichworte sagen, ist das Vergnügen immer noch sehr stark da. Es geht immer noch um meine Freude, um meine Lust, um meine Erlebnisse. Das heisst, ich will mich immer wieder ein gewisses auch noch selbst verwirklichen. Es muss für mich stimmen. Nicht selbst verleugnen. Die Bibel tut vom Selbstverleugnen reden. Und das neue Kreuz redet von der Selbstverwirklichung. Das heisst, du kannst dich schon auch ein bisschen einbringen. Und wenn du dich nicht mehr kannst einbringen kannst, gehst du halt in eine andere Gemeinde schauen, wo es dann wieder, vielleicht wieder für dich passt. Der Egoismus, der Neid, der Geiz, die bestimmen immer noch mein Handeln, weil ich selber mein Leben nicht in den Tod gegeben habe. Trägheit, Genusssucht, Freizeit, Rauchen und so weiter, einfach was alles dorthin gehört, all das findet ihr bei den Leuten, die das neue Kreuz verehren. Auch die sind fromm. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, gibt es dann beim neuen Kreuz, bei den fleischlich Gesinnten, meinen die auch, sie seien auf dem richtigen Weg? Oder wissen die, dass sie auf dem falschen Weg sind? Ich denke, von denen hat es Mengen, die haben am Anfang zwei, dreimal noch das besonderes Mahnen vom Geist Gottes und irgendwann zieht er sich zurück und dann haben sie den Eindruck, sie seien auf dem richtigen Weg, an dem Ziel entgegen und gleich sind sie auf dem falschen Weg. Meine Last ist mir schwer, mein Kreuz ist mir schwer, er hat mir ein bisschen ein schwieriges Kreuz gegeben. Ich denke, der Cedric hat es leichter. Ist ein Gottesmann ist so im Gebet zu Gott gegangen. Einfach Gott geklagt und gesagt, ich bin mit der Führung von dir, mit dem Weg von dir und so weiter, bin nicht mehr einverstanden. Und dann hat er einen Traum gehabt. Und in dem Traum ist er in einen Raum geführt worden und dort sind am Boden auf dem Teppich sind ein Haufen Kreuze gelegen. Und da sagt ihm, wo kannst du eins auslesen? Da ist er hergegangen, hat das erste genommen, hat das angeschaut. Er war ihm ein bisschen zu hart, ein bisschen zu kantig. Das nächste war ihm ein bisschen zu schliffig. Das nächste, das Goldig gesehen, das will er nehmen, und das war viel zu schwer. Dann ist er von einem zum anderen gegangen. Am Schluss hat er alle angeschaut, ist er so unschlüssig da gestanden und hat gefunden, er müsse die Runde noch mal machen. Dann hat er die Runde noch mal gemacht und dann nimmt er ein Kreuz und gefunden, das ist es. Und ohne zu Gott geht, merkt er, dass das war, was ihm Gott eigentlich gegeben hat, was er abgelegt hat. Merken wir es. Gott hat für dich und mich das richtige Kreuz bestimmt. Und wir wollen nicht vergleichen mit dem anderen und denken, der andere hat ein leichtes, auch der andere hat sein Kreuz, das er trägt. Jetzt sagt die Bibel, dass die Juden Zeichen sehen wollen. Hat Gott ihnen Zeichen gegeben? Der Herr Jesus hat ihnen die Zeichen gegeben. Sie haben laut dem Fruchtenbaum haben sie drei Beispiele gehabt, wo sie ganz klar haben gesagt, ich kann nur den Messias machen, die drei Wunder. Und der Herr Jesus hat ihnen alle drei Beispiele gegeben. Das erste war eine Teilung von einem Blindgeborenen. Da haben die Juden den Eindruck gehabt, da ist Sünde passiert bei den Eltern oder bei ihm, den kann man nicht heilen. Jesus hat einen Blindgeborenen geheilt. Das zweite ist die Heilung von einem Taubstummen, der besessen ist. Sie haben den Geist müssen können anreden, haben sie den Eindruck gehabt, dass sie können fragen können, wer bist du und so weiter. Und dann haben sie ihn austrieben und das kann man mit einem Taubstummen nicht. Auch das Zeugnis, das Beispiel hat ihnen der Herr Jesus gegeben. Und das dritte ist nachher eine tote Auferweckung. Die Juden haben gesagt, bis am dritten Tag schwebt der Geist und die Seele noch im Universum da bei uns und dann können wir sie zurückholen. Aber nach dem vierten Tag oder ab dem vierten Tag nicht mehr, dann ist sie weg und dann ist der andere tot. Und dann hat der Herr Jesus beim Lazarus bis zum vierten Tag gewartet, um ihnen auch das Zeugnis zu geben und zu zeigen, ich bin der Messias, ich bin der Heilige Gottes. Ich werde langsam zum Schluss kommen. Er tut da einfach die Törichten, die Weisen, die Schwachen, die Starken, die Edlen und so weiter und tut da ganz klar in den Raum stellen, das Kreuz. Und wenn wir den Herr Jesus und sein Leben anschauen, ist er verachtet gewesen und er hat dem Kreuz für unsere Schuld gezahlt. Das Kreuz ist die schmachvollste, die leidigste, die elendigste Todesart gewesen, die es gibt. Und er hat die für uns vollbracht. Und damit hat das Kreuz ganz eine andere Symbolik bekommen für uns als Gläubige. Das Kreuz ist das Zeichen vom Sieg, von der Erlösung und von der Freiheit. Jetzt können wir uns fragen, warum ist auf so vielen Bergen oben ist ein Kreuz einmal in unseren Breitengraden? Der Bub ist mit dem Vater auf so einem Berg und dann sagt der Bub zum Vater, du bist da jemand gestorben, dass das Kreuz ist. Und dann sagt der Vater, nein, das ist das Zeichen vom Sieg. Die Leute, die den Berg erklommen haben, die haben einen Sieg erfochten. Und das Gleiche ist auch bei uns in unserer Nachfolge. Für uns ist das Kreuz zum Zeichen vom Sieg geworden, aber wir wollen nicht ein neues Kreuz daraus machen, sondern wir wollen bei dem bleiben, was uns hier beschrieben ist. Jesus Christus, Vers 30, ist uns vom Vater, von Gott gemacht, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Auch das sind wieder vier ganz zentrale Aussagen. Die Weisheit, wie wir unser Leben führen wollen, wie handeln, wie entscheiden, wie reagieren. Er ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. In ihm sind wir parat, dem dreimal heiligen Gott gegenüberzutreten, weil er für uns gezahlt hat. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Die können wir nicht selber wirken, die will er in uns wirken. Und er ist uns gemacht zur Erlösung, die ewige Erlösung, die uns wartet, wenn wir ihm treu sind, wenn wir bei ihm bleiben. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist und dass wir das auch gerade da vom Apostel Paulus in dem ersten Kapitel so eindrücklich gesehen. Für die einen ist das eine Torheit, aber für uns ist das eine Gotteskraft. Für uns ist das die Hoffnung gewesen, der Trost, die Zuversicht. Und unter dem Kreuz ist Frieden, unter dem Kreuz ist Einigkeit und unter dem Kreuz ist Harmonie. Der Film versucht, uns vom Kreuz wegzuziehen, Herr Jesus, aber du bewahrst es. Schenk du Gnade, dass wir immer wieder auch in dieser kommenden Woche, in dieser vor uns liegenden Zeit, immer wieder uns unter dem Kreuz versammeln und alles auch dort prüfen. Kann es vor dir bestehen? Ist es vor dir? Dienst dir, Herr Jesus, am Aufbau von deinem Reich? Und auch unsere Worte, die wir weiter weitergeben, dass die nicht trennend sind, sondern versöhnend, grundlegend, auch wieder aufs Wesentliche bezogen. Segne du jedes, segne du uns als Gemeinde und bewahre es du in dir. Amen.